Ich wollte nur ganz kurz, bevor ich einsteige, antworten auf die Frage, wie ist es mit Umschulungen? Susanne Schunder-Datzberg hat schon darauf hingewiesen, es gibt eine Vielzahl von Aktivitäten und Möglichkeiten. Durch eine Sozialrechtsreform im Jahr 2012 ist es für Menschen, die ab 1964 und jünger geboren sind, ja nicht mehr möglich, einfach in eine unbefristete Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension zu gehen. Hier gibt es konzertierte Aktivitäten der Pensionsversicherung, der Arbeitsmarktverwaltung, hier auch Umschulungsmaßnahmen zu finanzieren. Das ist sozusagen ein Teilaspekt, über den ich heute sozusagen nur wenig sagen werde, aber es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Das Wiedereingliederungsteilzeitgesetz ist es nicht, weil, wie Frau Dr. Schunder-Datzberg schon gesagt hat, wir hier sozusagen an ein und dieselbe Firma denken und an Möglichkeiten zu verbleiben. Jobwechsel wäre eine andere Baustelle, hat auch mit Fit to Work zu tun. Das sind Dinge, ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, eine meiner E-Mail-Adresse steht auf der Folie. Also ich würde mich freuen, auch Detailfragen dann auch nach dieser Veranstaltung beantworten zu können. Ich habe mich, und Professor Grevenner hat darauf hingewiesen, ich bin Ökonom und Jurist, und ich war mir nicht so ganz mit mir selber einig, rede ich heute nur über das Wiedereingliederungsteilzeitgesetz aus juristischer Sicht oder geht es auch um die Frage, was bedeutet Krankheit und Wiedereingliederung auch aus ökonomischer Sicht für die Betroffenen. Es ist an mehreren Folien schon angetönt und aufgetaucht, wenn Sie es vielleicht beobachtet haben, auch die finanziellen Auswirkungen von Erkrankungen, und ich habe mich entschlossen, beide Aspekte zu berühren. Das heißt, die juristischen und die ökonomischen. Ganz kurz nur, ich rede über die Größe, die Relevanz des Themas und über die sozialpolitischen Schlussfolgerungen, das habe ich in meiner Einleitung ja schon gesagt. Beginne mit der Relevanz von Einschränkungen und Erkrankungen im Allgemeinen, also jetzt auch weit über das Feld der onkologischen Erkrankungen hinaus. Wir reden hier nicht sozusagen von einigen wenigen, die halt das Schicksal hart getroffen hat, sondern wir müssen davon ausgehen, dass das Thema gesundheitliche Beeinträchtigung, und ich rede nur von jenen, die länger als 6 Monate dauern, und beziehe mich hier auf eine halbwegs rezente Arbeit der Statistik Austria, dass es sozusagen einen erheblichen Teil der erwerbstätigen oder erwerbsfähigen Bevölkerung betrifft. Das bedeutet, in der einen oder anderen Weise haben viele der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich Einschränkungen, die zu bestimmten Adaptionen auch im Erwerbsleben führen sollten. Ich betone das sollten, denn wir werden dann später noch einige Folien auch sehen, wo das Thema Bedürfnisse nach Adaption am Arbeitsplatz behandelt wird, aus Sicht derer, die noch einen Arbeitsplatz besitzen. Und solche, die aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und die bestimmte Voraussetzungen bräuchten, um wieder einsteigen zu können. Unterm Strich kann man sagen, also die Bedeutung des Themas ist eine große. Wenn wir uns den Verteilungen sozusagen auf die diversen Alterskohorten zuwenden, dann sehen wir, dass das Thema Wiedereingliederung in die Arbeitswelt und Krebserkrankungen sehr intensiv zusammenpasst und wirkt, weil nach dieser Darstellung es so ist, dass viele Neuerkrankungen in einem Alter auftreten, wo das Thema Wahl der Ausbildung, der Schulausbildung, der Berufsausbildung eine Rolle spielt und wo das Thema Weiterverbleib im Erwerbsleben aus unterschiedlichsten Gründen auch eine Rolle spielt. Das heißt, wir haben es hier mit Altersgruppen zu tun, mit Betroffenheiten zu tun, die das Thema Wiedereingliederung oder Eingliederung ins Erwerbsleben als besonders relevant erscheinen lassen. Wenn wir uns die kumulierten Daten und die Entwicklung und sozusagen die Projektion bis zum Jahr 2020 anschauen wollen, dann sehen wir, dass allein im Bereich der Krebsprävalenz wir bis 2020 so eine Kumulation in Richtung 400.000 Personen, die mit Krebserkrankungen leben, natürlich jetzt alle Altersgruppen zusammengenommen, uns beschäftigen müssen. Die Neuerkrankungen wurden heute schon genannt, das sind nach den Daten des Krebsregisters so in etwa um die 39.000 Personen. Zur Relevanz des Themas Arbeit stütze ich mich auf eine Formel von Professor Opaschowski, die Sie vielleicht schon mal gesehen und gehört haben. Das ist die berühmte Formel 0,5 mal 2 mal 3. Das bedeutet in Zukunft werden, und Zukunftsforscher Opaschowski hat hier sozusagen eher einen pessimistischen Ansatz gewählt, dass in etwa nur 50% aller Personen im erwerbsfähigen Alter künftig auf den Arbeitsplatz vermittelbar sein werden, ceteris paribus, wenn wir nichts tun, um die Situation zu verbessern. Die werden aus unterschiedlichen Gründen, die anderen 50% nicht vermittelbar sein. Das können intellektuelle Einschränkungen sein, das können körperliche Erkrankungen sein. Denn wir müssen davon ausgehen, dass viele der standardisierbaren Arbeiten in Zukunft durch Maschinen, durch Roboter erbracht werden können. Und bei eher anspruchsvollen Tätigkeiten wird es Personen geben, die nur mit Mühe oder nicht diese Tätigkeiten ausführen können. Das heißt, die Frage, ob erworbene Defizite, angeborene Defizite, Veränderungen, dramatische Veränderungen am Arbeitsmarkt, wir haben es sozusagen mit einer Residualgröße zu tun, die das Wort Residuum ja nicht mehr verdient, weil es in etwa die Hälfte der Bevölkerung betrifft. Das ist sozusagen der pessimistische Ansatz von Opaschowski, der uns zu denken geben sollte. Und wir haben ganz aktuell ja derzeit auch gemeinsam mit der Industriellen Vereinigung der Wirtschaftskammer Diskussionen um das Thema Arbeitswelt oder Industrie 4.0, der Einsatz der Robotik, wird uns massive Verschiebungen im Gefüge der Belegschaften auch bringen. Hoffnungsvoll ist Opaschowski bei der Frage, wie viel werden die Leute in Zukunft verdienen. Er meint, es hat zwar nur die Hälfte der Menschheit mehr Arbeit, aber die werden doppelt so viel verdienen. Das mag hinterfragt werden. Dafür müssen sie aber das Dreifache arbeiten. Das schaut wieder ganz danach aus. Denken Sie nur an die aktuelle Diskussion über die Arbeitszeitflexibilisierung und den 12-Stunden-Tag. Das heißt, Arbeitsverdichtung, Arbeitsbelastung sind ein Thema. Das mit dem Verdienst stelle ich zur Diskussion. Was bedeutet Arbeit? Frau Dr. Schundert-Hatzby hat schon darauf hingewiesen, ich lasse es mir auch nicht nehmen. Arbeit ist Mühe, Plage auf der einen Seite, aus dem Germanischen kommend, im Griechischen schon etwas positiver besetzt, und ich möchte mich Kurt Lewin zuwenden, der ja von den zwei Gesichtern der Arbeit gesprochen hat. Und er hat sozusagen die Historie zusammengefasst. Arbeit ist zweifellos Belastung. Arbeit kann aber auch, Lewin in seiner Arbeit aus dem Jahr 1920 betont es, es gibt auch sozusagen Arbeiten, die so grauslich sind, dass es besser ist, sie nicht tun zu müssen. Aber er unterstreicht bei jenen Tätigkeiten, die sozusagen jenseits dieser Grauslichkeitsschwelle liegen, dass sie eine gesundheitsförderliche Wirkung haben. Er nennt es den Lebenswert der Arbeit, die Quelle, auf die ich mich beziehe, habe ich Ihnen unten angeführt. Das heißt, Arbeit ist etwas Anstrebenswertes, und ich habe lange überlegt, ob ich sozusagen Fotos von zwei prominenten Politikerinnen an dieser Stelle an die Wand werfen soll. Sie können sich noch an die Leidensgeschichte auch der Nationalratspräsidentin Brammer erinnern und auch von Sabine Oberhauser, der Gesundheitsministerin, die beide es angestrebt haben, möglichst lange arbeiten zu gehen. Und ich habe eine gemeinsame Bekannte von Sabine Oberhauser auch gesprochen, die selbst Onkologin ist, und ich habe sie gefragt, was war denn das mit der Sabine, was hat die da so getan und warum ist sie so lange arbeiten gegangen? Und sie sagt, das war ihr wichtig, es war ihr einfach wichtig. Auf der anderen Seite wissen wir besonders aus der Karriere von Sabine Oberhauser, nachdem sie sich als krank in den Medien geoutet hat, dass er sich auch heftige Kritik eingehandelt hat, dass man gesagt hat, wieso gehst du jetzt arbeiten? Wäre es nicht besser, du hättest sozusagen einen anderen Weg gewählt auch. Das heißt, es wird auch medial beobachtet, und dieses Thema argwöhnisches Beobachten, was tun denn Menschen mit Erkrankungen, ist etwas, das heute auch schon in einigen Wortmeldungen rausgekommen ist. Aber in jedem Fall ist es so, dass es Menschen geben wird, die diese gesundheitsförderliche Wirkung, diesen Lebenswert der Arbeit schätzen und es auch anstreben und die aus persönlichen Gründen in den Arbeitsprozess zurück wollen. Auf der anderen Seite ist es auch eine Frage des Müssens. Bestimmte Erkrankungen, allen voraus auch onkologische Erkrankungen, sind beispielsweise in den Vereinigten Staaten die Hauptursache für Privatkonkurse. Das heißt, die Frage ökonomischer Bedingungen auch Versicherungsbedingungen, und hier haben die Vereinigten Staaten ja einen merkwürdigen Weg beschritten, sind wichtig, und Professor Krevenner hat es ja schon betont, gute Rahmenbedingungen, gesundheitspolitische Rahmenbedingungen sind wichtig, die ökonomischen Bedingungen und Möglichkeiten und Chancen und Perspektiven für die Betroffenen wären ein zweiter Aspekt. Was sehen wir, dass das Thema Chance, arbeitslos zu werden für Erkrankte, für Krebserkrankte höher ist. Also die Studien, die hier angeführt sind, werden Sie nicht sonderlich überraschen, die mit onkologischen Patientinnen zu tun haben und mit der Literatur zu tun haben, kennen diese Zahlen klarerweise. Ich habe sie nur für alle diejenigen an die Wand geworfen, denen das so nicht klar war, obwohl es der Hausverstand ja nahelegt. Und Frau Dr. Schunder-Tatzberg darauf hingewiesen, dass viele einen Wiedereingliederungsversuch ja gar nicht erleben in der Firma, weil sie vorher gekündigt werden. Wir haben in Österreich, im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland, ja eine Rechtslage, dass man zu jeder Zeit ohne Angabe von Gründen gekündigt werden kann, egal ob ich jetzt sozusagen mitten im Arbeitsprozess stehe oder im Krankenstand bin, ich kann zu jeder Zeit gekündigt werden. Das bedeutet, die Anzahl der Survivors, die arbeitslos ist, ist beachtlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ohne Arbeit bleiben, ist um 1,4 Mal höher. Ich möchte einen kleinen Exkurs machen. Eine Gruppe, an die man prima vista nicht gleich denkt, sind die Kinder und Jugendlichen. Und hier komme ich zu einem ökonomischen Argument, dass wir etwas tun müssen bei der Eingliederung, und das schon sehr, sehr früh. Man nennt das in der Literatur den sogenannten Scaring-Effekt, Vernarbungseffekt. Das bedeutet, dass bestimmte Entscheidungen, Einschränkungen in jungen Jahren, die beispielsweise getroffen werden aufgrund einer Diagnose, dass diese Narben sichtbar bleiben bis ins Pensionsalter. Das bedeutet, dass sozusagen Lebensverdienstsummen kumuliert und dann umgerechnet auf Pension sich erheblich unterscheiden, je nach Entscheidung, die jemand trifft in jungen Jahren auf der Grundlage einer Diagnose. Wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, auch aus Zeitgründen. Ich habe hier einiges zitiert aus einer Broschüre der Krebshilfe. Ich habe sozusagen auch die dahinterliegende Literatur mir angesehen. Wir haben es doch mit einem erheblichen Prozentsatz zu tun von jungen Patientinnen, die an Spätfolgen, die den Alltag beeinflussen, leiden. Und ich komme gleich zu dem Thema des Caring-Effekts. Das bedeutet, wir haben es mit jungen Patienten zu tun, die aus Krankheitsgründen entweder arbeitslos gemeldet sind oder sich verstecken in den sogenannten Needs. Wir haben in Österreich, Sie werden erstaunt, wenn ich jetzt die Zahl sage, wie viele junge Menschen wir haben, die sich verstecken. Die sind weder in Ausbildung noch in Betrieben und auch nicht arbeitslos gemeldet. Das sind in etwa 78.000 Personen in Österreich. Junge Menschen zwischen 15 und 24, die einfach zu Hause sind, größtenteils ist hier eine Diagnose auch ausschlaggebend für dieses absolute Inaktivsein. St. Pölten, ich bin ein St. Pöltener, St. Pölten hat knappe 55.000 Einwohner und St. Pölten ist eine durchaus große Stadt. Wir reden von 78.000 jungen Menschen, die einfach verschwunden sind, die sind unsichtbar und hier stecken auch Diagnosen dahinter. Und Sie können sich vorstellen, dass hier natürlich Narben entstehen, wenn die im Zeitraum zwischen 15 und 24 bestimmte Entscheidungen nicht treffen. Die Langzeitfolgen, das ist hier auch mit dem Hausverstand nachvollziehbar, diese Arbeitslosigkeit in jungen Jahren, auch diagnosenbedingt, erhöht das Risiko für künftige Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit in jungen Jahren ist ein guter Prädiktor für zukünftige Arbeitslosigkeit. Und wir haben verminderte Einkommens- und Pensionsansprüche als eine Folge dieser Vernarbung. Ich möchte hier sozusagen jetzt nicht näher ins Detail gehen, Sie können es sich anschauen im Detail. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Effekt klarerweise größer wird bei längerer Arbeitslosigkeitsdauer beziehungsweise bei geringer Ausgangsqualifikation. Und das ist ein Thema auch für alle, die mit jungen Patientinnen und Patienten zu tun haben, mit der Beratung und mit der Heranführung der Patienten an Berufsentscheidungen oder Ausbildungsentscheidungen, dass man hier auch die Langzeitfolgen, die ökonomischen Folgen unbedingt ins Kalkül ziehen muss. Ich komme jetzt zum dritten Teil, zu den sozialpolitischen Schlussfolgerungen und zu den aktuellen Maßnahmen, die in Österreich gesetzt wurden und werden. Das ist jetzt sozusagen etwas Futter zu der Frage, die Sie in der ersten, zweiten Reihe vorhin auch gestellt haben. Wir haben in Österreich mit dem Sozialrechtsänderungsgesetz 2012 das Thema Rehabilitationsgeld, Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, auch mit Umschulung für Personen, die an ihrem angestammten Platz nicht mehr weiter wollen oder können. Wir haben Rechtsansprüche auf medizinische Rehabilitation und die Kosten der Umschulung werden in Kombination vom AMS und der Pensionsversicherung bezahlt. Hier gibt es neue Methoden, wobei man sagen muss, dass diese neuen Angebote eher zögerlich angenommen werden. Es gibt schon auch politische Kritik, dass man hier nachschärfen muss. Die Inanspruchnahme hält sich sozusagen auch dieser neuen Angebote eher in Grenzen. Eine andere Aktivität, die basiert auf dem sogenannten Arbeit- und Gesundheitsgesetz 2013, ist die Fit-to-Work-Initiative jetzt in Form der Individualberatung. Hier werden durch Arbeitsmedizinerinnen und Psychologinnen und Case-Managerinnen Patienten mit längeren, im letzten Jahr mehr als 40 Krankenstandstage, die müssen nicht in einem Stück konsumiert worden sein, es können auch Unterbrechungen drinnen sein, bekommen einen Brief von ihrem Krankenversicherungsträger und man fragt sie, ob man ihnen vielleicht helfen kann, ob man sie unterstützen kann, was letztlich dazu führen könnte, auf freiwilliger Basis, dass man in der eigenen Firma oder in einem anderen Unternehmen Fuß fasst. Das heißt, wir haben hier ein zusätzliches Element, Fit to Work, das hier versucht, Leistungen der Wiedereingliederung auch den Betroffenen im Zusammenwirken mit den Krankenversicherungsträgern nahezubringen. Was für österreichische Ohren und Augen befremdlich ist, ist, dass diese Fit-to-Work-Initiative auf der Grundlage von Ausschreibungen durch private Firmen übernommen wird, wo man sagt, ja hallo, es gibt eine Krankenkasse, es gibt eine Pensionsversicherung, wir kennen in Österreich diese quasi behördlichen Institutionen und plötzlich gibt es private Firmen, man kriegt einen Brief von der Krankenkasse, wenden sie sich dorthin und dann steckt irgendeine GmbH dahinter, das ist etwas irritierend. Hier denke ich, wird an der Aufklärungsarbeit und an Informationsarbeit auch noch etwas zu feilen sein, um diese Irritation auch aufzulösen. Nach den letzt verfügbaren Statistiken ist der Anteil der Personen mit Krebsdiagnosen, die sich an Fit2Work gewandt haben um Unterstützung, eher ein kleiner. Aktuell, also nach dem letzt verfügbaren Jahresbericht, sind also nur 1,4% aller Fälle solche mit Diagnose Krebs. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptthema und dem neuen Gesetz. Das neue Gesetz fußt auf einer politischen Vereinbarung, die stammt aus einer Zeit, wo sich die noch Regierungsparteien noch etwas konstruktiver und besser verstanden haben. Der Reformpfad Pensionen ist sozusagen ein Ministerratsvortrag, ein Papier, wo drinnen steht, was die österreichische Politik unter Wiedereingliederung nach langem Krankenstand denn so versteht. Das ist im Prinzip ja schon mehrmals gesagt worden, auch heute. Es geht darum, man ist krank, man wird wieder gesund geschrieben und wenn man länger als 6 Wochen weg ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer einverstanden sind, kann ein Versuch gestartet werden im Zusammenwirken mit Fit to Work bzw. Arbeitsmedizinerinnen oder arbeitsmedizinischen Zentren. Das Problem an der Geschichte ist, und das ist heute noch nicht in ausreichender Klarheit dargelegt worden, dass wir ja unterscheiden müssen und alle Ärztinnen hier in der Runde, die selber auch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen, wissen das. Nach österreichischer Rechtslage ist man entweder gesund oder krank. Und wenn man gesund ist, dann ist man so richtig gesund. Die Definition der Arbeitsunfähigkeit ist hier zu finden. Arbeitsunfähig ist ja nicht gleich krank oder gesund, sondern es ist ein Zustand, der mit Krankheit verbunden ist und wo man befürchten muss, wenn man was tut, dass sich der Zustand verschlechtert. Deswegen soll man sich eben der Genesung zuwenden. Das Problem an der Geschichte ist, dass man nach österreichischer Rechtsordnung entweder gesund oder krank ist und wir sehen hier, den Charlie Chaplin zwischen zwei sehr kräftig gebauten Männern. Es ist klar, Frau Dr. Tatzby hat ja schon darauf hingewiesen, es gibt unterschiedlich kräftige Menschen. Der eine ist gesünder, der andere ist kränker, der eine ist kräftiger, der andere nicht. Auf das nehmen wir in Österreich auch bei diesem Wiedereingliederungsgesetz nicht Rücksicht. An sich wird man gesund geschrieben, also arbeitsfähig geschrieben, und dann ist so die Frage, wenn ich arbeitsfähig geschrieben bin, bräuchte ich in Wahrheit ja keine Reduktion, weil ich ja gesund bin, und nach österreichischer Vorstellung, wenn ich gesund bin, bin ich so richtig gesund, wie ein Olympiasieger. Ein bisschen gesund gibt es nicht. Und dennoch haben wir ein Gesetz, das voraussetzt, naja, ein bisschen was an Presthaftigkeit ist vielleicht doch noch da. Das ist sozusagen eine methodische Schwierigkeit, die wir haben. Auf das gehe ich dann gleich ein. Frau Dr. Schunder-Dasbell hat darauf hingewiesen, das Ministerium geht von 150.000 Betroffenen aus. Man geht davon aus, dass nicht mehr als 200 Arbeitnehmerinnen in den Genuss dieser neuen Rechtslage kommen werden. Frau Dr. Schunder-Dasbell hat auch darauf hingewiesen, dass die Telefone heiß laufen bei verschiedenen Organisationen. Das mag schon sein, allerdings interessierte Arbeitnehmerinnen brauchen ja auch einen Arbeitgeber, der sagt, ja, da tue ich mit. Wenn die sagen, lasst mich in Frieden damit, ich werde dich einfach kündigen und suche mir einen Gesinderen, was dann? Das heißt, ich weiß nicht, ob die Schätzung von großer Weisheit getragen ist oder eine ist, die nur so niedrig kalkuliert wurde, um die Kosten der neuen Aktion auch sozusagen aus budgetären Gründen niedrig zu halten. Ich weiß es nicht. Was wir allerdings wissen, ist, dass 5% aller unselbstständigen Erwerbstätigen, jetzt in dem Fall so einer Studie in Oberösterreich, mindestens einen Langzeitkrankenstand hatten in diesem Beobachtungszeitraum, der länger als 42 Tage war. Das heißt, wir haben rund 3,9 Millionen Beschäftigte. Sie können sich vorstellen, dass wir, wenn wir 5% von 3,9 Millionen nehmen, weit über die 200.000 drüber sind. Es ist die Frage, wer kommt alle in Frage, wo passt es nicht, wer hat sich bloß das Bein gebrochen und braucht länger und. Das ist schon klar. Aber 200 ist wirklich sozusagen eine erstaunliche Zahl. Ab 1.7. sind wir gescheitert und wissen wir, wohin die Reise gehen wird. Was ist die Ratio des Wiedereingliederungsteilzeitgesetzes, Regelungen zu schaffen, dass man für eine befristete Zeit, 6 Monate mit Verlängerungsoption auf insgesamt 9 Monate, halt die Arbeitszeit reduzieren kann, bis zur Hälfte in etwa, und die Differenz wird mit einem Art Krankengeld, das sich dann Wiedereingliederungsgeld nennt, aufgefüllt, um in etwa einen annähernden Nettolohnersatz zu kriegen. Es ist de facto etwas weniger, weil die Berechnungsgrundlage des Krankengeldes ja niedriger ansetzt. Es muss ein 6-wöchiger Krankenstand vorliegen. Und vor allem, und jetzt kommt der Punkt, und wir brauchen Sie nicht auf die Folie zu schauen, ich werde das ganz kurz erklären, was so das Thema ist. Es spielen eine Rolle die Arbeitsmedizinerinnen, was sehr, sehr schlau ist. Fit to work. Auch die haben ja Arbeitsmedizinerinnen, entweder hat das Unternehmen jemanden, auf den es zugreifen kann, um hier auch einen Plan zu erstellen. Weil wenn es nur darum geht, eine Arbeitszeit zu reduzieren, da brauche ich nicht recht viel an arbeitsmedizinischer Expertise. Das werden ja die Arbeitgeber, Arbeitnehmer schaffen, zu sagen, statt 40 arbeitest du nur bei 30 Stunden. Das ist es ja nicht, aber dahinter soll ein Plan liegen. Das muss auch medizinisch einen Sinn machen. Und jetzt kommt's, dieser Plan muss letztlich dann auch dem Krankenversicherungsträger, der Krankenkasse, vorgelegt werden. Und dort ist der chefärztliche Dienst damit beschäftigt, eine Prüfung vorzunehmen, ob das Ganze passt. Diese Prüfung ist sozusagen eine herausfordernde Angelegenheit, weil naturgemäß der chefärztliche Dienst in der Gebietskrankenkasse bis dato nichts Ähnliches hat tun müssen. Es gibt parallel zu unseren Aktivitäten auch diverse Sitzungen und Arbeitsgremien des chefärztlichen Dienstes, der Krankenversicherungsträger, die versuchen, sich einen Reim auf dieses neue Gesetz zu machen. Und eines zeichnet sich bitte ab. Es wird in eine Richtung gehen, dass es nicht nur um Reduktion der Arbeitszeit geht, dass man nicht nur arbeitsmedizinisch oder medizinisch schaut, ob das plausibel ist, ob da eine gute Perspektive drinnen ist, sondern, und jetzt verlassen wir eigentlich den Rahmen des Gesetzes, wird es auch darum gehen, und die Krankenkassen überlegen ernsthaft zu sagen, dass sie bestimmte Bedingungen knüpfen an die Gewährung des Wiedereingliederungsgeldes. Man braucht ja die Krankenkasse, sonst gibt es ja nicht das Geld. Weil für halbe Arbeit gibt es das halbe Entgelt des Arbeitgebers und die Differenz kommt von der Krankenkasse. Und die wird Bedingungen stellen. Die wird sagen, wenn jemand beispielsweise nach einer eingebauten Hüftendoprothese als Malermeister arbeiten oder als Angestellter in einem Malerbetrieb arbeiten möchte, dann sagen wir, für eine gewisse Zeit soll er nicht auf eine Leiter steigen. Das wären Modifikationen des Arbeitsinhaltes, die an sich ja sich beißen mit der Definition im österreichischen Recht, wenn ich arbeitsfähig bin, darf ich und kann ja alles machen. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einem faktischen Modifizieren der Arbeitsinhalte, wobei noch nicht klar ist, wie das im Detail ausschauen wird. Die Überlegungen der Gebietskrankenkassen gehen in die Richtung, auch die Auskunftstätigkeit und diese Modifikation der Inhalte, um letztlich sozusagen erträgliche Arbeitssituationen für die Betroffenen zu schaffen, werden konzentriert auf bestimmte Spezialistinnen in den Häusern. Die werden sozusagen zur Verfügung stehen. Nicht alle Mitarbeiter im Schiffärztlichen Dienst werden gleichermaßen damit befasst sein. Es wird konzentriert bei bestimmten Spezialistinnen dann das Know-how vorhanden sein, in welcher Art und Weise man vorgeht. Politisch wäre zu fordern, dass man diesen Prozess sorgsam beobachtet. Denn es könnte ja sein, dass durch diese Veränderungen Arbeitnehmerinnen ermuntert werden, sich früher gesund schreiben zu lassen, in den Betrieb zu gehen. Es wären Modifikationen, die geeignet oder weniger geeignet sind, vorgeschrieben. Und dann ist auch die Frage, ob es Rückfälle gibt. Das heißt, was wir bräuchten zur Beobachtung der Auswirkungen des neuen Gesetzes, wäre ein Monitoring-System, das vermutlich reflexartig bei den allermeisten wieder Datenschutzprobleme hochkommen lässt. Wir brauchen ein Monitoring-System, um zu schauen, was bewirkt es. Bewirkt es Fortschritte? Erhöht sich die Anzahl derer, die nach längeren Krankenständen in den Betrieben bleibt? Welche Modifikationen machen tatsächlich Sinn? Etc. etc. Wie ist die Rückfallrate? Gibt es Verschlechterungen, sozusagen unerwünschte Ereignisse, an die man jetzt noch nicht gedacht hat? All diese Dinge müssten besprochen werden. Hier gibt es einen politischen Diskurs darüber, auch die Sozialversicherungsträger, die Krankenkassen in die Lage zu versetzen, hier ein Monitoring-System auch einzurichten. Ich rufe hier hoffnungsvoll in die Menge, vielleicht fällt es auf fruchtbaren Boden, vielleicht ist der eine die andere Entscheidungsträgerin in den Gremien und kann hier helfen. Was es bräuchte ist, und das ist mir besonders wichtig, Sie sehen hier rote Balken und so gräuliche, die roten sind die Erwerbstätigen, die anderen sind die Nichterwerbstätigen, was denn die Personen so bräuchten. Auf der einen Seite ist es sozusagen das Thema Anzahl der Stunden. Stundenreduktion ist zweifellos etwas, das viele, die noch einen Job haben, berührt. Die keinen Job haben, bräuchten in einem erheblich größeren Ausmaß mit 23,5% Unterstützung durch Reduktion der Stunden. Das ist etwas, was jedenfalls das Wiedereingliederungsteilzeitgesetz lösen könnte. Den Job in diesen Personen zu verschaffen, kann das Gesetz natürlich nicht. Wichtiger ist mit 7,8% bei denen, die einen Job haben und mit 24,3% bei denen, die keinen haben, dass man die Art der Arbeit modifiziert. Das ist ein Thema, Frau Dr. Schunder-Tatzberg hat darauf hingewiesen, dass Individualisierung, Modifikation nach den spezifischen Bedürfnissen einer Person zum Thema werden müsste. Und hier haben wir mit dem Wiedereingliederungsteilzeitgesetz rechtlich nicht viel gewonnen, faktisch möglicherweise schon durch die Überlegungen der Krankenkasse, dem Chefärztlichen Dienst, dass man sagt, da sollte man doch einige Bedingungen auch knüpfen an die Gewährung dieses Wiedereingliederungsgeldes. Und das Letzte ist das Thema Arbeitsweg. Wo 1% der Jobbesitzerinnen sagen, da bräuchten oder haben wir Unterstützung und nicht ganz 10% derer, die arbeitslos sind und gerne einen Job hätten, sagen, wir bräuchten Unterstützung. Das ist möglicherweise auch was, aber das ist Ihr Fachgebiet, nicht meines. Im Bereich der onkologischen Patientinnen, das Thema Gehsicherheit, das Thema ist das Lenken eines Kraftfahrzeuges von zu Hause zum Betrieb unter Umständen eine Gefahrenquelle, müsste man hier andere Fahrtendienste organisieren. Auch innerbetrieblich kann sozusagen Mobilität eher grauslich oder förderlich gestaltet werden. Auch das ist ein Thema, mit dem sich das Wiedereingliederungsteilzeitgesetz nicht beschäftigt. Hier hätten wir parallel andere Möglichkeiten ans Werk zu gehen. Allerdings bedarf es immer der Zustimmung auch des Arbeitgebers. Hier hätten wir latent einige Möglichkeiten, die in der Praxis noch nicht ausgeschöpft werden. Was wir letztlich bräuchten, und das ist etwas, das Sie vielleicht schon kennen von meinen Vorträgen, wir bräuchten eine koordinierte und vernünftige Verstriezelung aller Aktivitäten, Fit to Work, Arbeitnehmerinnenschutz, insbesondere die Aktivitäten der Arbeitsmedizin, auch bei Fit to Work und auch nach dem neuen Wiedereingliederungsgesetz, das Zusammenwirken mit der Krankenkasse, muss institutionalisiert und stabilisiert werden. Es kann nicht sein, dass erratisch einzelne Elemente dieses Hefezopfs da herumschweben in der Gegend. Wir müssen sie zusammenstritzeln zu einem Zopf. Das ist sozusagen das große Plädoyer, dass man betriebliches Gesundheitsmanagement jetzt neu ergänzt um den Partner Sozialversicherung in ein Gefüge bringen muss, das tatsächlich harmonisch aufeinander abgestimmt einen Sinn ergibt. So, damit bin ich auch schon ans Ende gekommen. Es war im Staccato-Stil ein sehr anspruchsvoller Ansatz, ökonomisch darauf hinzuweisen, frühe Entscheidungen können langfristige ökonomische Narben hinterlassen auf der einen Seite, und das Wiedereingliederungsteilzeitgesetz löst gewolltermaßen das Thema Teilzeit, löst aber noch nicht so klar das Thema Modifikation der Arbeitsplätze und Mobilitätsprobleme. Vielen Dank.